Wir sind gestern in, haben gestern die anfänglichen Verse von Daniel Kapitel 7 gelesen. Wir werden uns heute noch ein bisschen länger mit diesem Text beschäftigen müssen. Wir haben gestern, schauen, ob das geht jetzt, ja. Wir hatten gesehen, dass diese vier Tiere in Kapitel 7 dementsprechend den vier Reichen entsprechen von Kapitel 2. Also das ist die Parallele ist offensichtlich. Und das fünfte Reich ist das Reich des Messias gewesen in Daniel 2. Und das hier werden die Tiere abgelöst durch einen Menschensohn, in dem gar nichts Tierisches ist, überhaupt nichts. Das Tierische, dass die Reiche und beziehungsweise die Könige dieser Reiche wie Tiere dargestellt werden, das zeigt, dass sie gewissenlos sind oder oft gewissenlos handeln und dass sie keine Beziehung zu Gott haben. Tiere können nicht aufblicken zu Gott, wie wir Menschen. Der Menschensohn ist vollkommen. Und der Herr Jesus hat ganz bewusst diesen Titel der Menschensohn für sich beansprucht. Immer und immer wieder hat er vom Menschensohn gesprochen. Also, wir hatten, wenn ich jetzt da zurückgehen darf, wir hatten, das erste Tier war der Löwe. Das war das babylonische, das würde dem babylonischen, neubabylonischen Königreich entsprechen. Genau gleich wie in Daniel Kapitel 2. Das zweite Tier war der Bär, das waren die Medoperser, das Medopersische Reich, würde dem zweiten Reich in Daniel 2 entsprechen. Das dritte war dann dieser Panther mit den vier Köpfen, wo oft gesagt wird, die vier Köpfe seien die vier Diadochen, also die vier Nachfolger Alexanders, aber das müssen dann mindestens fünf Köpfe sein, eigentlich sogar sechs, denn Antigonus war ja auch noch ein Kopf. Den haben die anderen vier dann abgesägt, aber dennoch war er da, also vom Jahre 312 bis zum Jahre 301. Also das ist alles ein bisschen schwierig und vor allem wenn die vier Köpfe die Diadochen darstellen, der wichtigste Kopf war doch Alexander. Ja, der wichtigste Kopf würde fehlen. Es passt irgendwie nicht. Mir scheint eher, dass die vier Köpfe diese gleich wie die vier Flügel und wie die vier Himmelsrichtungen aufzeigen, dass dieses Reich sich nach Westen, Norden, Süden und Osten ausdehnt. Und vor allem so schnell, die Schnelligkeit, mit der er dieses Reich, das Persische Reich, erobert hat. Also wir sollten nicht zu schnell mit der Deutung kommen, dass die vier Köpfe die vier Diadochen seien. Mir scheint, dass es zu schnell getan wurde in den Kommentaren. Wer wären dann die vier Flügel? Ja. Flügel zeigen die Schnelligkeit, aber die Schnelligkeit war gerade Alexander. Die anderen waren nicht schnell. Ja, hat sich sehr lange hingezogen sogar, bis die vier Diadochen ihre Reiche bekamen. Aber bei Alexander, das war die Schnelligkeit. Im Fluge ist er das ganze Persische Reich, hat er das Persische Reich erobert. Also von daher. Das würde auch dem dritten Reich jetzt entsprechen in Kapitel 2. Und das vierte Reich, da scheiden sich ja die Geister, wir hatten davon gesprochen. Die traditionelle Auslegung hat gesagt, das vierte Reich ist das Römische Reich. Aber es gibt große Schwierigkeiten mit dieser These, dass das vierte Reich das Römische Reich wäre. Das gibt schon die Schwierigkeiten in Daniel Kapitel 2. Und wenn wir allein das Daniel-Buch selber sprechen lassen, dann haben wir gesehen, wir haben Daniel Kapitel 11 mit Kapitel 2 verglichen. Und da ist es sehr, sehr eindeutig, dass das geteilte griechische Reich das vierte Reich ist, also dass ihn hauptsächlich in zwei Teile geteilt wurde. Die anderen Teile wurden unwichtig. Das kleine griechische, das Reich von Kassandros und das Reich von Lysimachos, die wurden, waren nicht von Bedeutung, aber die zwei, das Reich des Königs des Nordens und das Reich des Königs des Südens, die wurden bedeutend. Und die werden ja auch des Langen und Breiten dann in Kapitel 11 erklärt. Und da ist es von, wenn wir diese zwei nehmen, König des Nordens und König des Südens, da ist es der König des Nordens, der eindeutig immer der Stärkere ist und der, dessen Reich weiter ausgedehnt war, sodass also das durchaus jetzt hier passend wäre, dass das vierte Reich hier speziell das Seleukidenreich, also das Reich des Königs des Nordens ist. Und gerade aus diesem Reich kam ja dann der Bedränger, Antiochus der Vierte. Das war ja gerade das, das uns dann in Kapitel 8 und in Kapitel 11 so stark beschäftigen wird, dieses kleine Horn, aber auch in Kapitel 7. Die traditionelle Auslegung hat immer, da hieß es, das Vierte Reich ist das Römische Reich und das zieht sich dann über 2000 Jahre hin bis zur Europäischen Union und die 10 Hörner sind die Europäische Union und das kleine Horn, das ist der Antichristus und da wurde dann ungeheuer viel spekuliert und ist viel in den Text hineingelesen, was wirklich Probleme bereitet. Also rein vom Text her, wir gehen ja jetzt im Text dann entlang, passt es viel, viel besser, dass dieses vierte Reich das Seleukidenreich ist. Ich habe gestern dann noch diese 10 Hörner kurz mal eine These gebracht. Die These, ich sage nicht, dass das jetzt absolut das Nonplusultra ist. Das war die These, dass die 10 Hörner diese syrischen Könige sind, mit Antigonus dazu. Und Seleukus der Vierte wäre der Achte, der wurde aber getötet, vergiftet durch Heliodorus. Heliodorus, das war ein, jetzt muss ich gerade mal kurz abschalten, ich suche da eine Information in meinem Computer, die kann ich hier nicht finden. Heliodorus war einer, der die Macht an sich riss, ein syrischer General, der war zusammen mit Seleukos dem Vierten, dem Bruder von Antiochus Epiphanes, aufgewachsen. Heliodorus ermordete Seleukos den Vierten im Jahr 175 und wurde danach Vormund des Antiochus, des fünfjährigen Sohnes des Seleukos des Vierten. Das wäre der Nachfolger, der Thronanwärter gewesen. Also dieser Seleukos der Vierte hatte einen Sohn, Antiochus, Klein Antiochus nennen wir ihn, 5 Jahre alt. Er wäre der Thronanwärter gewesen, aber Heliodorus, dieser syrische General, wollte die Macht an sich reißen, gab sich als Vormund von Antiochus den Minderjährigen aus und wollte den Thron an sich reißen. Aber Antiochus der Epiphanes, der Antiochus der Vierte, vertrieb diesen Heliodorus noch im gleichen Jahr. Heliodorus wurde dann umgebracht. Und Antiochus konnte dann dadurch im Jahre 175 kampflos die Macht übernehmen, indem er sich dann zum Vormund des minderjährigen Antiochus ausgegeben hat. Also er hat die Vormundschaft übernommen und regierte dann anstelle dieses minderjährigen Antiochus. Und auf diese Weise hat er sozusagen die Macht an sich gerissen. Er heiratete die Mutter dieses Neffen und ließ also den Mörder Heliodorus hinrichten, den Mörder seines Bruders, Entschuldigung, der Heliodorus, der seinen Bruder umgebracht hat, den ließ er hinrichten. Auf diese Weise verdrängte er den eigentlichen Thronfolger aus der Herrschaft. Er erhielt dafür von der Bevölkerung Syriens den Beinamen Epiphanes, der Erscheinende. Also Antiochus Epiphanes, die Erscheinung. Da er sich durch die Beseitigung dieses Usurpators als rechtmäßiger König erwiesen habe. Antiochus ließ sich daraufhin als Theos Epiphanes, als erscheinender Gott, propagieren und verdrängte seinen Neffen Antiochus, für den er eigentlich nur stellvertretend regieren sollte, aus der Herrschaft. Der gewaltsame Tod des Neffen im Jahre 170, also 5 Jahre später, starb dieser mittlerweile 10-jährige Neffe. der geht vermutlich auf die Veranlassung des Antiochus zurück. Also Antiochus hatte seine Hände im Spiel, dass dieser Minderjährige abserviert wird. Also auf diese Weise hat er eine ganze Reihe von Leute abserviert, um selber auf die endlich zum Thron zu kommen. Also die eigentlichen Thronfolger hat er aus dem Weg geräumt. Indem er also diese drei königlichen Rivalen beseitigte, bemächtigte er sich der Herrschaft. Also jetzt nochmal zurück zu unserer Folie. Es gibt hier zwei Thesen. Ich möchte dich nicht verwirren, aber alle beide Thesen sind wert, dass man sie beachtet. Also hier ist die These 1. Diese Könige gehen von Antigonus an und gehen dann runter bis Seleukus IV., das wäre der 8., der wurde umgebracht. Der Neffe Demetrius, der Neffe von Antiochus, das war auch ein Sohn von Seleukus, der hätte die Thronfolge bekommen, der wurde aber nach Rom verbannt. Der Bruder, minderjährige Antiochus, der wurde schlussendlich dann getötet. Und Antiochus IV., er hat sich den Thron genommen. Also insofern sind also drei getötet worden, damit Antiochus an die Macht kommt. Seleukus IV. Wurde getötet. Von wem auch immer, also wahrscheinlich von Heliodorus, aber ob Antiochus die Hände im Spiel hat, weiß man nicht. Der Neffe wurde verbannt also Neffe Demetrius und der Neffe Antiochus wurde ermordet. Also insofern hat er drei auf die Seite geschafft, damit er an die Regierung kommt. Das ist die These 1. Jetzt kommt die These 2. These 2 ist, dass man den Antigonus nicht rechnet. Das heißt, man rechnet erst von Seleukus den ersten an. Das wäre dann der erste Seleukide. Dann haben wir 7 Seleukiden. Seleukus der erste, Antiochus der erste, Antiochus der zweite, Seleukus der zweite, Seleukus der dritte, Antiochus der dritte, Seleukus der vierte. Der Bruder des Antiochus des vierten. Vergiftet durch Heliodorus. Und der Antiochus wäre dann der 8. Und er demütigte 3, den Neffen Demetrius hat er nach Rom verbannt, den Neffen Antiochus, für den hat er sich als Vormund ausgegeben und der wurde dann ermordet. Und der Heliodorus, der eigentlich die Macht an sich reißen wollte, den hat er auch hingerichtet. Das wären dann die 3. Also wir können so oder so rechnen. Entweder war der Antigonus dabei wie vorher, Antigonus der Erste, und die 3, die wir beseitigt haben, waren Demetrius, Seleukus und Antiochus der Minderjährige. Oder wir rechnen von Seleukus den ersten an, dann kommen wir bis zum 7. Also der 7. König wäre dann der Seleukus, der 4. Und Antiochus demütigt die 3, nämlich den Demetrius, den minderjährigen Antiochus und den Heliodorus, den Usurpator, der die Macht an sich reißen wollte, den er auch hingerichtet hat. Also so oder so. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht. Aber so oder so, die Geschichte, man kann die Geschichte tatsächlich feststellen, dass der Antiochus, dieses kleine Horn, ist, der 3 von den Vorigen, die eigentlich Thronanwärter gewesen wären, beseitigt hat. Also so oder so kommt man auf eine durchaus plausible Erklärung, das würde sehr gut passen, dass also genau dieses kleine Horn ist niemand anderer als Antiochus der Vierte. Nicht der Antichristus von irgendeiner zukünftigen, nicht etwas, was 2500 Jahre in der Zukunft liegt, sondern damals diese seleukidischen Könige sind gemeint. Jetzt habe ich euch total verwirrt, gell? Das ist ja auch Geschichte, ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass man merkt, es gibt durchaus plausible Erklärungen für diese 7 plus die 3. Ja, darum geht es. Naja, das ist deshalb, weil die haben sich ja die Namen einfach so, das war fast wie ein Titel, oder? Ja, bei den Ptolemäern ist ja, das ist leichter. Da heißen sie einfach Ptolemäus, der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und so weiter. Da haben sie immer nur Ptolemäus. Ja. Gut. Aber jetzt gehen wir wieder zum Text zurück. Da waren wir stehen geblieben bei Vers 13, ja, 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Die Wolken deuten sicher auf das Himmlische hin, also hier handelt der Himmel, und der Himmel bringt diesen Menschensohn. Der Menschensohn kommt an die Regierung, er kam, Vers 13, zu dem Hochbetagten. Also er wird dorthin geführt, zu diesem Hochbetagten, der Hochbetagte ist der Ewige, ist Gott selber. Und er wurde vor denselben gebracht. Das Kommen des Messias wird hier als nur ein einziges Kommen geschaut. Im Alten Testament gibt es keine zwei Kommen Christi. Und ihm wurde Herrschaft gegeben und Herrlichkeit und Königtum, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Das ist jetzt die Parallele zu dem, was wir gelesen haben in Kapitel 2, Vers 44, 45 dort. Also auch hier, jetzt kommt der Blick also auf das Reich des Messias, sodass, und dieses Reich des Messias, das bringt auch das Volk der Heiligen zu ihrer Herrschaft. Das werden wir gleich in den folgenden Versen lesen. Wenn der Messias zur Herrschaft kommt, kommt das Volk der Heiligen zur Herrschaft. Die Heiligen sind die Treuen aus Israel. Das sind hier der Daniel und andere, die treu festgehalten haben, auch in der Makkabäerzeit, die sich an Gottes Wort und an Gottes Gesetz gehalten haben. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, also ohne Ende. Da denken wir auch an Jesaja 9, Vers 6. Seines Reiches wird kein Ende haben, kein Ende sein. Ich erinnere nochmal an Kapitel 2, Vers 44. Ein Königtum, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Und das Königtum wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird bestehen in Ewigkeit. Das haben wir in Kapitel 2, Vers 44 gelesen dort. Auch Lukas Kapitel 1, Vers 33, als der Messias kam, dort heißt es, und er wird als König herrschen über das Haus Jakobs bis in Ewigkeit, und seines Königreiches wird kein Ende sein. Also auch hier das ewige Reich. Wenn man die zwei gegenüberstellt, ich habe jetzt keine Folie dazu, aber wenn man die zwei gegenüberstellt, Kapitel 2 und Kapitel 7, dann merkt man in Kapitel 2, da geht es um verschiedene Metalle oder Materialien, Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton gemischt. Gold, Silber, Bronze alleine, also das waren die ersten drei, und das vierte war Eisen und Eisen und Ton gemischt. Das zeigt die äußere Herrlichkeit dieser Reiche. In Kapitel 7 sind es vier Tiere, das zeigt die innere Brutalität, das Tierische, das Nicht-Göttliche, Zerstörende, Destruktive, Grausame, ohne Gewissen, das Gewissenlose dieser Reiche und dieser Könige. Und das vierte Reich bei Daniel war, in Daniel Kapitel 2, war diese Mischung aus Eisen beziehungsweise Eisen und Ton vermischt. Das eine ist stark, das andere ist schwach. Das eine aber insgesamt wird eine Zerbrechlichkeit dargezeigt. Also äußerlich groß und herrlich, aber innerlich doch zerbrechlich, nicht von langer Dauer, diese Reiche. Und bei Daniel 7, das vierte Reich ist ein schreckenerregendes Tier, das gar keinen Vergleich hat mit irgendeinem wilden Tier in der Natur. Einfach ein Zehnhörnertier. Und es ist grässlich und schrecklich und zertritt alles, macht alles kaputt. Und es hat 10 Hörner und ein Horn hat Menschenaugen und einen Menschenmund. Und redet lästerliche Dinge. Das wird dann herausgestrichen. Also das Schreckliche von dem vierten Tier ist, sind vor allem diese Hörner und vor allem dieses eine Horn, das so lästerlich redet. Wenn wir später von Antiochus dann uns ein bisschen Gedanken machen werden, Antiochus war wirklich so. Er hat es gewagt, gegen Gott selber zu kämpfen. Also das ist ja das Besondere. Das ist das Schreckliche. Das hat nicht mal Alexander der Große gemacht, dass er den Tempel Gottes verunreinigt und entweiht. Der hat das nicht gewagt. Aber der Antiochus hat es gewagt. Er ist in das Allerheiligste reingegangen, hat die Sachen da weggenommen. Also der hat überhaupt keinen Respekt vor dem Gott Israels. Niemand darf das Heiligtum Gottes betreten, aber Antiochus geht einfach rein und entweiht das alles und lässt dann ein Schwein schlachten, ein unreines Tier, und lässt das Blut und die Schweinebrühe, die man gemacht hat, einfach da herumspritzen, und dadurch hat er alles zerstört. Das ist das Grässliche. Für unsere Begriffe ist Schrecken, wenn wir hören schrecklich und grässlich und grausam, dann denken wir an Hitler oder so, ja, etwas, ja. Aber nein, hier ist es das sich Vergreifen an Gottes heiligen Tempel und auch an Gottes Volk, das er ja dann zerstört hat. 80.000 Menschen umgebracht in Jerusalem und nochmal 80.000 in die Gefangenschaft geführt, oder 40.000 in die Gefangenschaft und 40.000 sonst verkauft. Also, er hat es gewagt, Gottes Volk viel, viel Übel zuzufügen. Das ist das Schreckliche am vierten Tier. Was interessant ist, bei dem vierten Reich, wir haben bei Daniel 2, hatten wir diese unmögliche Mischung von Eisen und Ton. Eisen und Ton kann man nicht mischen, und das ist spröde und dann zerbricht alles. Das zeigt die Instabilität dieses Reiches. Und tatsächlich war das ja so, das geteilte griechische Reich war instabil und ist dann immer mehr zerbröckelt, bis dann die Römer kamen, und das war dann das Ende dieses geteilten griechischen Reiches. Und in Daniel 7 ist es die unmögliche Mischung zwischen tierischer Kraft, tierischem Instinkt, tierischer Grausamkeit, instinktmäßiger Grausamkeit und menschlicher Intelligenz. Da ist ein Tier, das hat aber Hörner mit Menschenaugen, und die reden wie ein Menschenmund. Das ist eine Mischung, oder? Von tierischer Kraft und menschliche Intelligenz, das ist eine sehr gefährliche Mischung. Brutalität, Destruktivität. Die Lektion in Kapitel 2, die Weltmächte sind menschlich, majestätisch, aber innerlich fehlt ihnen der Zusammenhalt und sie sind instabil, sie gehen kaputt. Die Lektion in Kapitel 7, die Weltmächte sind stark, raubtierartig, grausam, zerstörerisch, aber kennen keine Moral. Und das Königreich in Kapitel 2, es kommt dieser Stein von außen, zerschmettert die Reiche und ersetzt sie. Der Felsen wird zu einem Berg, der die ganze Erde füllt, was stabil ist. Einen Berg kann man nicht umwerfen. Und hier ein Menschensohn, der Menschensohn, gerade das Gegenteil von dieser Bosheit und Destruktivität, der ideale Mensch, und seine Heiligen regieren. Er regiert, und dann erfahren wir in Kapitel 7 am Ende, dass seine Heiligen mit ihm regieren. Er lässt die Gläubigen mit sich regieren. Welch ein König. Die anderen Könige haben immer geschaut, dass die Menschen möglichst einen Abstand haben, dass sie einen Abstand haben von den Menschen, dass sie alleine regieren können, und niemand darf ihnen den Thron streitig machen. Und dieser König setzt sich auf seinen Thron und alle seine Heiligen setzen sich mit ihm auf den Thron. Wie herrlich. Ein großer Unterschied. Wir lesen weiter. Jetzt kommen wir zur Deutung dieses Bildes, dieses Nachtgesichtes. Kapitel 7, Vers 15. Es wurde mein Geist in mir, Daniel, zutiefst beunruhigt in meinem Leibe, und die Gesichter meines Hauptes schreckten mich, bestürzten mich. Ich nahte zu einem der Dastehenden, um von ihm Gewissheit über dies alles zu erbitten, Und er sagte mir, dass er mir die Deutung der Sache kundtun wolle. Vers 17, diese großen Tiere, deren vier waren, vier Könige sind es. Er sagt hier Könige, achten wir drauf, aber er meint die Vertreter von Königreichen. Wenn er Könige sagt, sagt er Repräsentanten von Königreichen. Später in Vers 23 kommt es dann ganz klar heraus, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein. Habt ihr das? Zuerst sagt er Könige, aber dann sagt er Königreiche. Also Könige, die repräsentieren das Reich. Wenn es hier heißt vier Könige, dürfen wir nicht meinen, der erste König ist Nebukadnezar und der zweite ist dann der Nabonid und der dritte ist der Belsazar oder sonst irgendwie. Nein, nein, nein. Nicht so. Der erste König, das sind die Vertreter des Babylonischen Reiches. Das zweite sind die Vertreter des Medopersischen Reiches und so weiter. Vier Könige sind's, die werden von der Erde aufstehen oder sich erheben. Manche Ausleger haben jetzt gesagt, ja, aber wie kann er sagen, sie werden sich erheben, wenn doch der Daniel das schreibt zu einem Zeitpunkt, als der Belsazar schon König war. Da war er schon der letzte König der Babylonier an der Regierung. Wieso kann er denn hier noch von Zukunft schreiben? Der erste, der ist ja schon vergangen. Nun, das ist hier ganz allgemein gesprochen. Er nimmt einfach diesen Stand ein von Babylon an. Da waren einige Könige auf dem Thron und sie repräsentieren das eine Königreich und die anderen werden sich noch erheben. Einer ist gerade und die anderen kommen dann dann kommen die Medo-Perser, dann kommt der Alexander, also das makedonische Reich und dann die Seleukiden. Das muss uns jetzt also nicht, müssen uns nicht täuschen lassen oder irritieren lassen, wenn er sagt, sie werden sich erheben. Na klar, einer ist gerade da, die anderen werden sich erheben. Es geht ja um die gesamte Entwicklung der Reiche. Vers 18, aber das Königreich empfangen werden die Heiligen. Das ist interessant. Die Könige, die erheben sich, die Königreiche von der Erde her, die wollen die Welt regieren, aber das Königreich empfangen, das werden die Heiligen. Die Heiligen, die bekommen das. Die einen wollen es gerne und reißen es an sich, aber sie haben es nicht lange, aber bekommen werden es die Heiligen des Höchsten. Und sie werden das Königreich auf ewig besitzen. Im Gegensatz zu diesen anderen, die es nur für kurze Zeit besitzen. Sie werden es erhalten und behalten. Es wird ihnen bleiben. Der König lebe ewiglich. Ja, denkste. Der lebt nicht ewiglich. Aber die Heiligen leben ewiglich. Und ihr König lebt ewiglich. Die Heiligen, dieser Ausdruck, die Heiligen, der kommt hier, glaube ich, das erste Mal vor, bedeutet einfach die Treuen, dem Herrn heilig sind. Die Heiligen sind oft im Alten Testament die treuen Glieder des Bundesvolkes, also die treuen Israeliten. Nicht alle Israeliten an sich, sondern die treuen Israeliten. Es gab viele Untreue, die sind nicht gerettet und die bekommen auch nicht das Reich am Ende. Die Heiligen, die bekommen das Reich. In 2. Mose 19, Vers 6 hat Gott schon zu Israel gesagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation, ein heiliges Volk sein. 2. Mose 19, Vers 6. Also Gott wollte von Anfang an, dass sein Volk ein Königsvolk ist, ein königliches Priestertum, Priesterkönige, wie der Adam. Der Adam war der Priester, erste Priesterkönig. Du sollst herrschen, und du sollst priesterlich dienen im Garten. Offenbarung 5, Vers 10 heißt es, du machtest uns zu Königen und zu Priestern für unseren Gott. Offenbarung 22, Vers 5, sie werden als Könige herrschen in aller Ewigkeit. Sie werden Könige und Priester sein, heißt es in Offenbarung 20. Also diese zwei sind, zieht sich durch. König heißt herrschen und Priester heißt Gott dienen. Zu verehren, Gottes Dasein. Und das ist die Bestimmung des Menschen. Gott hat den Menschen bestimmt zu herrschen und Gott zu dienen. Und wenn er herrschen will, muss er zuerst einmal herrschen über sich selber. Das erste Mal, wo das Wort herrschen vorkommt, nach dem Sündenfall, ist zu Kain. Die Sünde lauert vor der Tür, du aber sollst herrschen über sie. Und wenn der Mensch lernt, nicht sich selbst zu beherrschen, wie kann er überhaupt herrschen? Also es beginnt immer mit sich selber zuerst. Und Christus kam, damit wir befreit werden von der Sklaverei der Sünde, sondern dass nicht die Sünde als Macht herrscht über uns, sondern dass wir herrschen durch Christus, durch den einen im Leben herrschen, als solche, die mit ihm verbunden sind, sodass nicht die Sünde herrscht. Römer Kapitel 5 steht das, 6. Also, die Gläubigen sind zum Herrschen berufen, die Heiligen sind zum Herrschen berufen, in alle Ewigkeit und um Priester zu sein, für Gott, ihm zu dienen, Gott Ehre zu bereiten. Das dürfen wir heute schon, dem Herrn Priester sein. Bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten, also bis in alle Ewigkeit, das ist nicht gemeint, ein gewisser Zeitabschnitt und dann ist zu Ende. Nein, das ist nie zu Ende, die Herrschaft der Heiligen. Vers 19, darauf begehrte ich Gewissheit über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war. Sehr schrecklich. Seine Zähne von Eisen und seine Klauen von Erz, das Phrasen zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat und über die 10 Hörner auf seinen Kopf. Hier haben wir also Hörner symbolisieren Macht. Das war immer so in der Bibel. Das Horn eines Tieres zeigt seine Stärke. Und wenn das Tier dem anderen Tier zeigen will, dass es jetzt stärker ist, dann senkt es den Kopf und zeigt ihm die Hörner. Dann pass auf, ja, jetzt stürme ich gleich los auf dich. Die Hörner sind was Gefährliches. Und die symbolisieren Stärke. Und in der Daniel-Prophetie sind sie nicht Königreiche, sondern sie sind Menschen. Hörner sind hier Menschen. 10 Hörner heißt 10 Menschen mit Macht. Mit großer Macht. Und wie wir gesehen haben, sind sie hintereinander. Diese 10. 3 von ihnen kommen nicht wirklich zur Macht, beziehungsweise einer wurde getötet. Und die anderen, die dann die Macht an sich reißen wollten, wurden von Antiochus, von dem 11. Horn dann gleich gedemütigt, sodass das 11. Horn Antiochus an die Macht kam. Also 10 Hörner auf seinen Kopf und Vers 20. Und über das andere Horn, das 11., das emporstieg und vor welchem 3 abfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Dinge redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Was uns hier auffällt, ist, dass sie nicht alle 10 gleichzeitig regieren. Nicht alle 10 Hörner können gleichzeitig Könige sein. Es geht ja um ein Königreich. Das Tier ist das Königreich. Und die Hörner sind die Machthaber. Aber in einem Königreich können nicht alle 10 gleichzeitig Macht haben. Es geht also gar nicht darum, dass sie hier 10 gleichzeitig regieren. Dann wären das 10 Reiche. Das würde nicht funktionieren. Nein, es sind 10, die hintereinander regieren, beziehungsweise wobei die letzten 3, die hätten das Thronrecht, die kommen aber nicht. Die werden praktisch von Anfang an gleich gedemütigt, niedergehalten oder zerbrochen, sodass das 8. an seine Macht kommt. Und achten wir, nach ihnen heißt es hier, nach den anderen. Also das 11. Horn, das kommt nach den anderen. Also auch das hier zeigt, dass es sich um Könige handelt, die hintereinander regieren, nicht um Könige, die gleichzeitig regieren. Viele Ausleger, ich weiß nicht, ob ihr auch Kommentare lest, aber viele Ausleger haben hier gemeint, diese 10 Hörner, das sind doch die gleichen 10 Hörner wie in der Offenbarung. In der Offenbarung gibt es ja auch so ein Tier und das hat auch 10 Hörner. Das heißt, ja, das ist das gleiche Tier von Daniel. Ja. Das ist viel zu schnell gesagt. Wenn ein ähnliches oder gleiche Sache auftritt, müssen wir nicht meinen, das ist das Gleiche. Die Ausleger meinten, das Buch der Offenbarung ist die Fortsetzung vom Danielbuch. Aber das ist eine These, die einfach nicht aufgeht. Das Buch der Offenbarung ist ein eigenes Buch. Das verwendet zwar viele Symbole aus dem Alten Testament und auch aus dem Danielbuch. Ja klar. Aber wenn diese Symbole verwendet werden, heißt das nicht gleich, dass es um dieselbe Sache geht. Also man hat ja gemeint, das vierte Tier sei das römische Tier. Und in der Offenbarung kommt ja auch dieses Tier vor, und das hat 10 Hörner, das ist dasselbe. Das stimmt ja gar nicht. Wenn man den Text genau liest, ihr könnt von mir, das machen wir hier kurz einen Exkurs, schauen wir mal in Offenbarung 13 hinein, damit ihr mal die Unterschiede seht. Das sind ja ganz, ganz große Unterschiede. Ein paar Sachen sind parallel, ja, aber ganz, ganz viele Sachen sind unterschiedlich, und auf die wird bei den Kommentatoren, da geht man stillschweigend darüber. Das darf man aber nicht. Man muss die Unterschiede auch betonen. Zum Beispiel in Offenbarung in Kapitel 13, Vers 1, da heißt es, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Ein Tier, nicht vier. Das ist schon der erste Unterschied. Bei Daniel steigen 4 Tiere aus dem Meer, hier nur eins. Da sagt man, ja, das ist eben dann das vierte. Ja gut, aber dann schauen wir genau hin. 7 Köpfe hat es und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie das eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Interessant. Da kommt ein Löwe vor. Ein Panther, also ein Löwe, ein Bär und ein Panther. Und 10 Hörner. Alle 4 Elemente haben wir im Buch Daniel, oder? Im Buch Daniel sieht er zuerst einen Löwen, dann einen Bären, dann den Panther und dann die 10 Hörner, das 10 Hörnertier. Hier ist es umgekehrt. Hier sieht er zuerst die 10 Hörner, dann, da sagt er, ein Panther, das schaut aus wie ein Panther. Dann hat es aber Füße wie ein Bär und ein Mund und Maul wie ein Löwe. Gerade in umgekehrter Reihenfolge wie bei Daniel. Aber hier ist es ein Tier, bei Daniel sind es 4 Tiere. Das ist doch ein großer Unterschied, oder? Aber er entlehnt alle Bilder, die er verwendet, der Heilige Geist, sage ich jetzt, alle Bilder, die der Heilige Geist hier verwendet, entlehnt er aus dem Alten Testament. Das heißt, er will eine Verbindung und eine Assoziation herstellen zu Daniel, das ist keine Frage. Aber dass es das Gleiche ist, geht gar nicht. Hier ist es ein Tier. Und wie viele Köpfe? Ja, 7 Köpfe. Jetzt zählen wir mal. Wie viele Köpfe hat denn der Löwe gehabt? 1. Und der Bär? Auch 1. Und der Panther? 4. Jetzt haben wir schon 6. Und das 10 Hörnertier? 1. Jetzt haben wir 7 Köpfe. Und wie viele Hörner hat? Wie viele Hörner? Ja, da gab es nur 10 Hörner. Dieses Tier hat alle Köpfe und alle Hörner zusammen von den Daniel 4 Tieren. Also 7 Köpfe und 10 Hörner. Das heißt, es geht nicht um das gleiche Tier. Dieses Tier ist eine Symbiose von allen 4 Tieren des Daniel. Da kann man doch nicht sagen, das ist das vierte Tier von Daniel. Nein, das sind alle Tiere von Daniel in einem. Ja, alle Elemente. Nächster Unterschied. Diese 10 Hörner, von diesem Tier dort, die werden ja dann in Kapitel 17 der Offenbarung beschrieben, oder? 10 Hörner. Lesen wir das? Offenbarung 17, Vers 12. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch nicht ein Königreich bekamen. Also zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, durch den Apostel Johannes, hatten diese 10 Hörner noch nicht das Königreich. Sind 10 Hörner, die noch nicht ein Königreich bekamen. Sie bekommen jedoch Vollmacht wie Könige 1 Stunde mit dem Tier. Das heißt, wenn das Tier da ist, dann bekommen diese 10 Hörner gleichzeitig mit dem Tier 1 Stunde lang Vollmacht. Also, die Frage, sind sie hintereinander oder sind sie gleichzeitig, die 10 Könige? die sind gleichzeitig. Alle 10 sind gleichzeitig. Das ist ein großer Unterschied zum Danielbuch. In Daniel Kapitel 7 sind sie nicht gleichzeitig, sondern sind sie hintereinander. Und dann kommt noch sogar noch ein 11. danach. Und 3 von den vorigen, die Krone bekommen sollten, bekommen sie nicht, weil dieses 8., dieses 11. sie wegnimmt. Aber es geht um hintereinander und nicht um gleichzeitig. Und hier ist es gleichzeitig. Das ist ein ganz großer Unterschied. Da kann man nicht sagen, es ist dasselbe, ist dieselbe Sache. Nein. Die Idee, die Assoziationen sind da zum Buch Daniel. Aber die Sache ist eine ganz andere. Also ist nicht das Buch Offenbarung eine Fortsetzung oder ein Aufgreifen der Vision von der Kapitel 7 in Daniel. Nein, ist es nicht. Das war für mich eine ganz große Entdeckung. Ist noch gar nicht lang her, als ich das entdeckte. Aber ich habe so lange so ungenau meine Bibel gelesen und ich weiß nicht, warum ich so ungenau gelesen habe, wahrscheinlich deshalb, weil ich beeinflusst war von irgendwelchen Büchern. Aber als ich dann endlich anfing, mal genau die Bibel anzuschauen, merke ich, das stimmt ja gar nicht, was die Bücher sagen. Ein Buch schreibt vom anderen Buch ab und wir lesen all die Bücher und glauben es auch. Aber die Bibel ist so klar, es kann gar nicht dasselbe sein. Jetzt sind wir ja nicht bei Offenbarung, das dauert zu lange. Außerdem, es kann mich ja täuschen, es geht ja nicht darum, was ich meine, was das ist. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir lernen, richtig mit der Bibel umzugehen und viele Sachen, wenn wir nur die Texte sprechen lassen, erklärt sich von selber. Zum Beispiel gestern hatten wir eine Runde, da haben wir über die Hure Babylon gesprochen. Der Text sagt ja, wer die Hure Babylon ist. Brauche ich ja gar nicht rätseln. Steht ja im Text, wer die Hure Babylon ist. Es sagt, die Hure Babylon ist die große Stadt. Also es ist alles geklärt. Für die Offenbarung gelesen haben, war das damit geklärt. Der Engel hat ihnen schon erklärt, wer die Hure Babylon ist. Ja. Also ich sage nur, man muss die Texte sprechen lassen und die Texte vergleichen, dann wird die Sache viel, viel einfacher. Und ich habe gemerkt, diese ganze Endzeitlehre, das ist gar nicht so kompliziert. Vergessen wir nie, die Leute, die das bekommen haben, die haben verstanden. Nicht alles haben sie verstanden, aber das Entscheidende haben sie verstanden. Aber das müssen wir weggehen von der Offenbarung. Jetzt zurück zum Daniel-Buch. Wir waren in Kapitel 7, Vers 20, über das andere Horn, das emporstieg, vor welchem 3 abfielen, und das Horn hatte Augen und einen Mund. Jetzt erfahren wir, dass das Horn also ein Mensch ist, ein Mund, der große Dinge redete, also ein hochmütiger Mund, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Also das kleine Horn, das andere Horn, das aufsteigt, das wird jetzt größer als die anderen. Jetzt haben viele Ausleger gesagt, ja, aber Antiochus der Vierte, der war ja gar nicht größer als sein Vater Antiochus, sein Vater Antiochus der Dritte. Der Antiochus der Dritte war doch viel der bedeutendere König, denn er hatte das Reich vermehrt und hatte auch richtige Kriege gegen die Römer geführt. Damals gab es ja schon die Römer übrigens. Hat er Kriege geführt gegen die Römer, einen hat er verloren, eine ganz entscheidende Schlacht, aber immerhin einen Krieg hat er gewonnen gegen Israel, beziehungsweise gegen Ägypten, und hat Israel ihnen abgeheimst, das Land Juda gehörte dann ab dem Antiochus III. Jetzt den Syrern. Und so hat also Antiochus III., der Vater von Antiochus IV., war wirklich ein gewaltiger Mann und hat lange regiert. Jetzt sagt man, aber wieso ist dann der Antiochus der Vierte, der gar nicht so lange regiert hat wie sein Vater, wieso ist denn der dann größer? Nun, größer in Bezug auf das, worum es hier geht. Wenn der hat einen großen Mund, redet große Dinge, also einen Mund redet große Dinge, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. In Kapitel 8 wird beschrieben, dass dieses Horn so groß wurde, dass bis an den Himmel, bis zu die Sterne, der konnte die Sterne kratzen, sozusagen, nicht nur kratzen, der hat sogar die Sterne runtergeworfen. So groß wurde dieses Horn. Ja. Was heißt das? Der hat es gewagt, gegen den Gott des Himmels in einen Krieg zu führen. gegen Gott selber anzutreten und hat die Sterne des Himmels, das Heer des Himmels, das göttliche Heer, hat er runter zu Boden geworfen. Und die Wahrheit hat er mit Füßen zertreten. Das lesen wir alles dann in Kapitel 8. Das heißt, es geht um die Bedeutung dessen, was er getan hat in Bezug auf das Volk Israel und in Bezug auf den lebendigen Gott. Da hat er sich groß gemacht. Das hat nämlich sein Vater nie gewagt, gegen Gott, den Gott der Juden vorzugehen, gegen Yahweh. Also in dem Sinne größer und große Dinge. Und ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte. Jetzt haben wir es. Jetzt führt er einen Krieg. Gegen wen? Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte gegen die Heiligen. Das heißt, gegen das heilige Bundesvolk, die Treuen aus dem Hause Israel. Krieg führte gegen die Heiligen und sie überwand. Der hat sie getötet. Bis der Hochbetagte kam und Recht verschafft wurde den Heiligen des Höchsten und die Zeit eintrat, da die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Dieser freche König führt einen Krieg gegen das Gottesvolk, aber dann tritt der Hochbetagte, der Ewige auf und macht ihn nieder. Und die Gläubigen, die alle da getötet wurden, die werden auf den Thron erhoben und die bekommen das ewige Königreich. Kapitel 12 wird er dann noch davon sprechen. Die werden aus den Toten auferweckt und bekommen ein ewiges Königreich und regieren in alle Ewigkeit. Also hier, was hier gezeigt wird, ist einfach, er kämpft gegen Gottes Volk, er tötet Gottes Volk und dann kommt Gott und legt ihm das Handwerk, kommt mit Gericht über ihn und die Gläubigen bekommen das Reich. Manche Ausleger meinten, ja eben, das siehst du, das muss ja die Endzeit sein, weil das bezieht sich ja auf die Endzeit. Nein, das ist ganz normale biblische Prophetie, wie das immer berichtet wird. Die damalige Situation, Gott greift ein mit Gericht und dann ist der Blick auf das ewige Reich. Hier wird prophetisch einfach einiges über, die Geschichte wird überblickt, wie soll ich sagen, zusammengeschaut, zusammengezogen und das, was wichtig ist für diese Gläubigen, das wird betont, nämlich, dass sie das Reich bekommen in alle Ewigkeit. Wann steht er nicht da? Wie viel Zeit verstreicht, dass sie tot unter der Erde liegen müssen, bis sie das Reich dann bekommen, steht er nicht da. Das ist aber typisch für Prophetie. Das ist ja bei Jesaja so, das ist bei Jeremia so, das ist bei Hesekiel so, das ist bei allen Propheten so. Wenn sie das Königreich des Messias sehen, dann sehen sie es hinter den Assyrern sehen sie den Messias, hinter den Babyloniern sehen sie den Messias, hinter den Antiochus sehen sie den Messias und sein Reich. Also Gott tritt auf den Plan, er hält Gericht über dieses Tier beziehungsweise über das Horn und er richtet sein Königreich auf. Das wird hier also in verkürzter prophetischer Perspektive dargestellt. Vers 23, er sagte so, das vierte Tier, das vierte Tier, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das verschieden sein wird von allen Königreichen. Hier die Verschiedenheit ist darin, dass es gegen Gott selbst kämpft. Das ist das seleukidische Königreich und hier speziell im Blick auf den Antiochus den Vierten, was er dann tun wird. Dieses Königreich, es wird die ganze Erde fressen und sie zertreten und sie zermalmen. Nun, das ist tatsächlich so gewesen, die Seleukiden haben das gesamte Reich an sich gerissen, mit Ausnahme des Reiches des Königs des Südens. Aber um das haben sie immer wieder gekämpft, oder? Deshalb kam der König des Nordens immer wieder in den Süden, um das Südreich auch noch einzuheimsen, was ihm nie wirklich richtig gelungen ist. Ganz knapp, ein paar Mal war er ganz knapp daran, aber es ist dann wieder zerfallen. Es gab also nie eine Zeit, wo das ägyptische, ptolemäische Reich wirklich als seleukidisch galt. Es wird die ganze Erde fressen und sie zertreten und sie zermalmen. Also das, wie bei den anderen Tieren ja auch, die haben auch, der Bär kam, der Löwe kam, der Bär kam und der Panther kam. Die haben immer das vordere Reich übernommen. Jesus, das Seleukidische Reich. Und die 10 Hörner, aus eben diesem Königreich werden 10 Könige aufstehen. Jetzt haben wir es. Aus diesem Seleukidischen Königreich werden 10 Könige aufstehen. Nacheinander natürlich. Ein Königreich wird von Königen regiert, aber die nacheinander regieren, nicht gleichzeitig. Also die 10 Hörner, aus eben diesem Königreich werden 10 Könige aufstehen. Das waren dann die Könige entweder ab Antigonus oder ab Seleukus I. Und ein anderer wird nach ihnen aufstehen, also nach ihnen, ganz klar, nicht gleichzeitig. Und dieser wird verschieden sein von den vorigen. Übrigens, noch ein Unterschied zu Offenbarung 17 fällt mir gerade ein. In Offenbarung 17 werden sie erst Könige, wenn das Tier regiert. Also erst mit dem Tier werden sie Könige. Die sind schon längstens Könige, als das 11. Horn kommt, also dieser Antiochus, sind die anderen schon Könige gewesen. Also nicht, es ist nicht so, wie manche meinen, das kleine Horn sei der Antichrist, aber wenn der Antichristus kommt, dann bekommen die anderen auch ihre Macht und dann sehen sie 10 plus Antichrist gibt 11. Nein. Die waren schon längstens Könige vorher. In Offenbarung waren sie nie Könige vorher, bis dann dieses Tier kommt und sie mit ihm zusammen eine Stunde lang Macht bekommen. Das ist wieder ein Unterschied. So. Und noch ein Unterschied. In der Offenbarung ist es das Tier. Hier ist es das kleine Horn. Diesen Unterschied, der wird auch nie betont. In Offenbarung sagt man, ist der Antichristus, sagt man. Sagt man, ist der Antichristus das Tier. In Daniel sagt man, der Antichristus ist das kleine Horn. Ja, was ist es jetzt? Das kleine Horn oder das Tier? Sagt man, ja, das ist halt bei Daniel anders als in Offenbarung. Also ist doch anders. Ist es also doch nicht dasselbe? Es ist nicht dasselbe. Es sind so große Unterschiede, wie gesagt. Und da, wenn wir so Endzeitbücher lesen, bitte lest sie überkritisch oder gar nicht. Besser ist Bibelstudium selber betreiben. Bekommt man viel weiter. Also, ein anderer wird nach ihnen aufstehen und dieser wird verschieden sein von den Vorhängen und er wird 3 Könige erniedrigen. Darüber haben wir schon gesprochen. Vielleicht darf ich jetzt ein bisschen näher auf diesen Antiochus eingehen, damit wir ein bisschen etwas Geschichte lernen. Was war eigentlich bei diesem Antiochus? Was war mit ihm los? Man kann das übrigens, heutzutage ist ja das sehr praktisch, man braucht nur den Computer aufdrehen und man gibt Antiochus ein und so geht zu Wikipedia und der Herr Wikipedia erklärt alles, wer der Antiochus war. Das ist alles sehr praktisch. Nun, manchmal sind es natürlich auch ein bisschen schwache Artikel, aber manchmal sind das auch sehr gute Artikel dabei, muss ich schon sagen. Es ist nicht alles schlecht im Internet, es sind auch wirklich sachliche Artikel dabei, die weiterhelfen. Oder man kann ein Geschichtsbuch lesen über die Seleukiden. Es gibt genügend Bücher über die Seleukiden. Seleukiden ist ein sehr bekanntes Thema und in der Geschichte. Da kann man das auch danach lesen. Man kann auch Josephus lesen. Josephus Flavius hat auch geschrieben über die Seleukiden und über Antiochus in dem Buch Die jüdischen Altertümer. Man kann auch dieses Makkabäerbuch lesen. Das Makkabäerbuch ist ja ein apokryphes Buch, das heißt, es gehört nicht zur Bibel, aber es sind doch jüdische Spätschriften, jüdische Geschichtsbücher, vielleicht manchmal ein bisschen jüdisch gefärbt, weil das jüdische Judentum ein bisschen verherrlicht wird, aber im Großen und Ganzen kann man denen schon vertrauen, was da steht in Makkabäerbüchern. Das sind also Berichte über die ganze Geschichte des Kampfes der Juden gegen Antiochus, den 4. Gerade dieser Krieg, von dem hier beschrieben, der hier beschrieben wird, wird im Makkabäerbuch beschrieben. Also Antiochus der 4. hieß also Epiphanes, der Erschienene oder der erscheinende Gott. Er war geboren im Jahr 215 vor Christus, als er an die Regierung kam, im Jahre 175 war er also schon 40 Jahre alt. Gestorben ist er im Jahre 164 vor Christus. Er war der jüngste Sohn des Antiochus des III. Und der Laodike. Ihr kennt ihr noch die Laodike? Das war die, die bitte, die das Gift genommen hat. Laut Diodor galt Antiochos III. Als mächtigster König seiner Zeit, also der Vater, als eine der Bedingungen des Friedens von Apameia 188 vor Christus, musste Antiochos IV. Von seinem Vater als Geisel nach Rom geschickt werden. Dort lebte er 14 Jahre lang in Rom, bis er 178 vor Christus gegen seinen Neffen Demetrius ausgetauscht wurde. Also, es ist so, der Vater musste also einen von seinen Söhnen immer nach Rom schicken als Geisel, weil die Römer sagten, also wenn du uns das Geld nicht gibst, dann kriegst du deine Kinder nicht mehr. So einfach geht es. Und also, dann hat er immer einen ausgetauscht, beziehungsweise hier 14 Jahre lang war Antiochus in Rom und dann kommt der Demetrius nach Rom. Antiochus lebte danach mehrere Jahre in Athen, als er mit der Hilfe der Attaliden das Gegenprätendent, als Gegenherrscher, zu seinem Bruder Seleukus IV. Aufgebaut wurde. Noch bevor er die Grenze zum Seleukidenreich erreicht hatte, wurde Seleukus IV. Ermordet. Antiochus konnte dadurch 175 vor Christus kampflos die Macht übernehmen, indem er sich zum Vormund seines gleichnamigen Neffen des minderjährigen Antiochus erklärte, dessen Mutter heiratete und den Mörder seines Bruders Heliodorus hinrichten ließ. Laut Appian erhielt er dafür von der Bevölkerung Syriens den Beinamen Epiphanes, habe ich schon vorgelesen. Dann hat er seinen minderjährigen Neffen getötet, 170 vor Christus, also nach 5 Jahren Regierung. Im Jahre 170-169 vor Christus war Antiochus erfolgreich in dem 6. syrischen Krieg gegen Ägypten verwickelt. Also die Könige des Nordens haben ja immer wieder gegen die Könige des Südens Krieg geführt. Hier ist es der 6. Krieg, den führte Antiochus, unser Antiochus hier. Und nach einem Sieg bei Pelusium konnte er das ganze Nildelta besetzen und Alexandria belagern. Der Sturz der beiden Könige, Ptolemaios des 6. und Ptolemaios des 8. und die Vereinigung Ägyptens mit Syrien schien greifbar nahe. Dies führte allerdings zu einer Intervention Roms. Also, der hat tatsächlich einen Krieg geführt, hat tatsächlich die Ägypter besiegt, hat tatsächlich, jetzt war drauf und dran, ganz Ägypten einzunehmen und tatsächlich das ehemalige Alexanderreich zu vereinen, die größte Ausdehnung des Reiches. Und dann kommen die Römer. Und mischen sich ein. Die Römer waren damals schon kräftig. Die waren stark, die waren schon im Mittelmeer, die beherrschende Macht. Und die Römer hatten schon Zypern unter ihrer Herrschaft. Und als sie merkten, hier ist ein gefährlicher Mann, der baut ein großes Reich auf. Und wir müssen hier eingreifen. Denn wenn der jetzt auch noch Ägypten nimmt, dann haben wir eine Schwierigkeit, dann haben wir einen ganzen Block, gegen den wir schwer ankommen. Die Römer wollten ja mit der Zeit alles erobern. Und jetzt, was machen sie? Auf eine demütigende und ultimative Art und Weise wurde Antiochus am sogenannten Tag von Eleusis von einem römischen Gesandten, der hieß übrigens Lenas, zum Rückzug aus Ägypten aufgefordert. Das war so, der kam mit der Flotte von Zypern her nach Alexandria. Und da vor Alexandrien hat er gelagert mit der Riesenflotte. Und dann hat er den Antiochus zitiert. Antiochus war gerade in der Nähe von Alexandrien. Hat ihn zitiert, komm daher. Und Antiochus kam und hat sich da hingestellt und mit diesem Gesandten von Rom gesprochen. Und dann macht der Gesandte von Rom einen Strich, einen Kreis rund um den Antiochus in den Sand. Und sagt, so, mein lieber Freund, hier ist ein Kreis und du stehst hier. Und du wirst diesen Kreis nicht verlassen, bis dass du uns sagst, ob du kämpfen willst oder verschwinden willst. Und jetzt steht der Antiochus da, sieht die Riesenflotte der Römer und er muss jetzt entscheiden. Er darf niemanden fragen oder so weiter, er darf nichts überlegen, er muss jetzt entscheiden. Krieg gegen die Römer oder Rückzug. Das heißt, aus Ägypten verschwinden und wieder in sein Land zurück. Nun, er hat gewusst, er hat keine Chance gegen die Römer. Und mit großer Wut ist er dann gegangen und hat sich zurückgezogen. Auf demütigende und ultimative Art und Weise wurde Antiochus am sogenannten Tag von Eleusis aufgefordert zum Rückzug aus Ägypten, um ein militärisches Eingreifen Roms, welches kurz zuvor Makedonien unterworfen hatte, abzuwenden, musste Antiochus auf diese Forderung eingehen und sich nach Syrien zurückziehen. Im Gegenzug etablierte sich damit Rom als die dominierende Macht im östlichen Mittelmeerraum. Also Rom wurde stärker und stärker. Und Antiochus war sehr wütend. Er zog dann hinauf von Alexandrien hinauf zurück über durch das Land Israel ins syrische, in das Seleukidenland zurück. Und als er durch Israel kam, hörte er, dass es da, ich lese das am besten vor. Um seine Herrschaft in Jerusalem zu In den Folgejahren betrieb Antiochus in der Provinz Keule Syrien, das ist in der Gegend von Palästina, eine aggressive Kulturpolitik, um die Bevölkerung des Landes zwangsweise zu hellenisieren, das heißt die griechische Religion und die griechische Kultur anzunehmen. Im Jahr 168 vor Christus brachte er Jerusalem wieder unter seine Kontrolle. Dort gab es Unruhen und Aufstände gegen diesen König. Um seine Herrschaft in Jerusalem zu stabilisieren, gründete Antiochus inmitten der Stadtmauern eine griechische Polis, eine griechische Stadt, und verbot den Jahwe-Kult und ließ den Tempel zu einer Kultstätte des Zeus umweihen. Damit provozierte er im Jahr 168, 167 den Aufstand der Hebräer unter dem Hasmonäer Mattathias, der langfristig zur Unabhängigkeit der Provinz Judäa, Galiläa und Samarien und zur Bildung eines unabhängigen jüdischen Staates führte. Das ist hier sehr kurz in Wikipedia beschrieben, in der Bibel und im Makkabäerbuch sehr, sehr lang beschrieben. Das war dieser Kampf der Makkabäer gegen die Syrer, gegen Antiochus, in diesem Jahr 165 bis 168, 168 bis 165 vor Christus. Gute drei Jahre, fast dreieinhalb Jahre dauerte der Kampf und dauerte die Unterdrückung. Um seine Kriegskasse zu füllen, beabsichtigte er in der Landschaft Elimais in Persien einen Tempel, einen der Artemis geweihten Tempel, zu plündern. Damit scheiterte er jedoch an dem Widerstand der Einheimischen und starb auf dem Rückzug. Seine Abwesenheit von Syrien konnte Judas Makkabäus nutzen und im Jahre 165 Jerusalem erobern und den Tempel von neuem dem hebräischen Gott zu weihen. Ja, soweit. Das ist ein Artikel aus dem Computer jetzt, was ich jetzt gelesen habe. Also, das war jetzt nur sehr kurz, straff gesagt. Wir werden jetzt aber sowieso Kapitel 7 und Kapitel 8 lesen. Und da werden wir im Detail sehen, was Antiochus alles getan hat, den Juden alles getan hat. Sind jetzt noch Fragen?
Also wenn man die Geschichte
Kapitel 7 ist erfüllt, mit Ausnahme natürlich des ewigen Königreiches. Ja, aber ansonsten, ja, die Geschichte ist erfüllt. Ja,
ist erfüllt.
Sein Tod. Ja, sein Tod, es war so, er wollte Geld haben, er war immer in Geldnot. Immer wieder, weil er hat sehr viel verschenkt. Er hat sich auch die Juden gekauft. Juden und Geld, das passt immer gut zusammen. Er hat den Juden Geld versprochen, wenn sie bereit sind, sich hellenisieren zu lassen. Das heißt, er wollte zuerst gar nicht mit Krieg, sondern eigentlich mit Taktik hat er gearbeitet. Und es gab ja ein liberales Judentum zu der damaligen Zeit. Die Juden waren in der Zeit gespalten. Es gab ein paar so Treue, also der geringere Teil waren die orthodoxen Juden. Und die anderen waren die liberalen Juden. Die haben sich sowieso schon gerne angeglichen an das Griechentum. Es war ja alles griechisch. Und da hat man die Kultur mehr und mehr übernommen, die Kultur der Griechen. Und hat die eigene Tora, die heiligen Schriften, vergessen oder vergessen wollen. Und so kam es zu einem massenweisen Abfall von der jüdischen Religion, also von Gott eigentlich. Ja. Und er hat ihnen dann immer Geld, hat den Leuten, die dann bereit waren, mit ihm zusammenzuarbeiten, hat er Geld gegeben. Die waren dann seine besten Leute, die gegen die anderen, gegen die orthodoxen Juden vorzugehen. Und dadurch hatte er viel Geldmangel. Auch die Kriege kosteten Geld, der Krieg gegen Ägypten kostete Geld. Und hat sein Heer geteilt, ein Teil des Heeres hat er zurückgelassen, die Hälfte des Heeres hat er zurückgelassen, an der gefährlichen Gegend, also an der Grenze bei Judäa. Und den anderen Teil des Heeres hat er mitgenommen, ist nach Persien gezogen und hat dort in Persien diesen Tempel der Artemis beraubt. Das heißt, er wollte ihn berauben. Es war ein ganz, ganz reicher, war viel Gold in dem Tempel. Und aber die Leute waren gewarnt worden und hatten tatsächlich sich gerüstet und die verteidigten diesen Tempel. Und sie verteidigten so erfolgreich, er konnte nicht den Tempel berauben. Da war er sehr wütend und hat sich zurückgezogen, aber er war auch gesundheitlich angeschlagen, nicht wegen Krieg, sondern scheinbar soll er Magengeschwüre oder sonst was gehabt haben, weil es so vieles nicht so lief, wie er wollte. Und vor allem genau in der Zeit, als er das erlebte, bekommt er eine Nachricht aus Judäa, kommt ein Bote und sagt, stell dir vor, unser Heer hat gegen die Minderheit der Juden verloren. Die Minderheit der Juden, die Makkabäer, haben unser Heer, die Hälfte des Heeres praktisch in die Flucht geschlagen und haben die meisten Beute erbeutet von uns. Und als er das gehört hat, dann wurde er total krank, also todkrank, und ist dann an dieser Krankheit auch gestorben in den folgenden Wochen oder Monaten, also eher Wochen. Also er ist nicht am Schlachtfeld gestorben, auch nicht getötet worden oder verletzt worden, er starb an Inneren. Also Krankheit, eine innere Krankheit. Gott hat ihn erlegt, praktisch. Ja. Nicht ein Mensch. Nicht durch Menschenhand ist er gestorben.
Persien, das den Tempel den ausrauben wollte, das war ja eigentlich sein Gebiet, oder?
Ja, das war Persien, das ist natürlich. Das, ja. Weil die das Geld nicht hergeben wollten, ganz einfach. Das war ihr Geld, das war ihr Tempel. Ja. Das war ein Artemis-Tempel. Ja, aber man muss wissen, so ein Riesenreich zu beherrschen, da musst du ja sehr, sehr ein großes Heer haben und du musst ja alles unterdrücken. Aber das konnte er gar nicht. Also, weil das Reich so groß ist, der hat gar nicht mitbekommen, was da in der Gegend von Indien passiert. Sein Reich langt ja bis Indien, ja, fast. Und das ist so weit, die haben zwar nur äußerlich waren die noch Seleukiden, aber die haben gemacht, was sie wollten. Der hatte nicht diese Struktur, die über das ganze Reich. Das ist einfach zu groß, ja, für so einen König. Ja. Wie spät haben wir? Wir haben noch.
Jetzt noch genau 5 Minuten.
Ja, wir haben ja noch ein paar Verse, sehe ich gerade. Vers 25. Er wird Worte reden gegen den Höchsten, also gegen Gott. Denn das hat er tatsächlich getan. Der hat Gott gelästert. Der hat Jahwe gelästert. Bitte? Wir sind in Vers 5, Kapitel 7, Vers 25. Er wird Worte reden gegen den Höchsten. Das bitte auch hier. Weil in der Offenbarung Kapitel 13 steht, dass das Tier seinen Mund öffnete zur Lästerung gegen Gott und die Heiligen verfolgte, haben dann viele Ausleger gesagt, das ist dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Das sind zwar einige Parallelen, aber es ist nicht das Gleiche. Und die Heiligen des Höchsten aufreiben, das heißt also bedrängen, bedrücken, viele töten. Das hat er getan. Und er wird darauf sinnen, Zeiten zu ändern und Gesetz. Der hat es tatsächlich nicht nur vor, er hat es auch durchgesetzt. Der hat tatsächlich die jüdischen Festzeiten und die jüdischen Gesetze, die religiösen Gesetze aufgehoben, geändert in griechische Gesetze. Das heißt, die Festtage der Juden hat er abgeschafft, hat griechische Festtage eingeführt. Und die Gesetze der Juden, also das Gesetzbuch der Juden, hat er verboten. Also Bibel zu besitzen war damals verboten in Israel. Und wer eine Bibel hatte, der wurde getötet. Also jeder, der sich gegen diese Hellenisierungsbewegung des Königs aufgelehnt hat, wurde getötet. Also wenn es hier heißt, dass er Zeiten und Gesetz geändert hat oder ändern würde, dann bedeutet das, dass er in das religiöse Leben des Gottesvolkes eingreift und neue religiöse Festzeiten eingesetzt hat. Genauso ist es geschehen. Übrigens, das lesen wir ja dann auch in Kapitel 8, Vers 11 und 12, wenn ich das gerade vorausgreifen darf. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres wurde dieses Horn groß und es nahm ihm das beständige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen und ein Heer wird hingegeben werden samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels und er wird die Wahrheit zu Boden werfen, die Tora, das Gesetz Gottes zu Boden werfen und in seinem Tun gelingen haben. Tatsächlich gelang ihm das alles. Man kann das nachlesen im Makkabäerbuch, Kapitel 1, Vers 44. Ich habe Ihnen ja diese ersten Kapitel von Makkabäerbuch herauskopiert und Sie haben es bekommen. Makkabäer 1, Vers 44. Nun schickte der König durch Boten den schriftlichen Befehl nach Jerusalem und in die Städte Judas, man solle fortan die ausländischen Satzungen und Bräuche beobachten. Die Brand- und Schlacht- und Trankopfer sollten im Heiligtum im Wegfall kommen, Sabbate und Feste ungefeiert bleiben. Das Heiligtum und die Heiligen solle man verunreinigen, Vers 47, Altäre, Heilige und Haine und Götzentempel solle man errichten dürfen, Schweine und andere unreine Tiere schlachten, also opfern. Ihre Söhne sollten sie unbeschnitten lassen und ihr Gewissen mit jeder Art von unreinen und gräuelhaften Dingen beflecken, so dass sie das mosaische Gesetz vergessen und alle heiligen Ordnungen abschafften. Vers 50. Und wer dem Gebot des Königs nicht Folge leiste, der solle den Tod erleiden. Dann auch noch in 2. Makkabäer 6, Vers 1. 2. Makkabäer 6, Vers 1. Nicht lange nachher sandte der König einen alten Athener, um die Juden zu zwingen, von den väterlichen Sitten abzufallen und nicht mehr nach den Gesetzen Gottes zu leben. Vers 2. Auch sollte er den Tempel zu Jerusalem entweihen. Also hier, 2. Makkabäer 6, Vers 2, das sollten Sie auch haben. Er sollte auch den Tempel zu Jerusalem entweihen und ihn nach den olympischen Zeus benennen. Und ebenso den Tempel zu Garizim nach dem gastlichen Zeus, nach dem Zeus der Gastfreundschaft, wie das ja der gastfreundlichen Art der Ortsbewohner entspreche. Vers 6, 2. Makkabäer 6, Vers 6. Und weder fand eine Sabbatfeier statt, noch die Beobachtung der herkömmlichen Feste. Ja, es war sogar unstatthaft, sich äußerlich zum Judentum zu bekennen. Vers 7. Dagegen trieb man sie mit roher Gewalt alle Monate, wenn der Geburtstag des Königs gefeiert wurde, zum Opferschmaus. Und bei der Feier des Bacchusfestes, des Weinfestes, sahen die Juden sich gezwungen, mit Efeu bekränzt am Festtage zu Ehren des Bacchus, das war ein Götze des Weines, der römische oder griechische Weingott, zu Ehren des Bacchus teilzunehmen. Also hier Makkabäer bestätigt genau das, was eigentlich hier steht, dass er die jüdischen Gesetze abgeschafft hat, Feiertage abgeschafft hat. Er wird darauf sinnen, sie werden in seine Hand gegeben sein, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. 3,5 Jahre ging das. Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit ist eine ungefähre Angabe. Später wird es eine genaue Angabe, da wird es in Tagen angegeben, 1290 Tage. Also 3,5 Jahre lang. Das war die Hauptbedrängnis war von dem Jahr 165 bis von Jahr 168 bis, also Mitte des Jahres 168 bis Ende des Jahres 165, gibt 3,5 Jahre. In der Zeit war die große Bedrängnis Israels. Große Drangsal Israels. Unter Antiochus. Hier wollen wir in die Pause gehen. Wollen wir noch beten vor der Pause und dann.